Crime daheim. Verbrechen vor der eigenen Haustüre. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Es ist noch mitten am Tag, als ein Linienbus am Busbahnhof in Weiden bereit zur Abfahrt auf Fahrgäste wartet. Mehrere Menschen sitzen bereits auf ihren Plätzen, als die Situation zwischen dem Busfahrer und einem weiteren Mann eskaliert. Eine Person, die sich weit hinten im Bus befindet, filmt die Szene. Eine Scheibe zerbricht klirrend, es folgen Schreie. "Komm jetzt raus", schreit der Mann den Busfahrer an und prügelt auf ihn ein. Er hört erst mit der Attacke auf, als er von einem anderen Mann aus dem Bus gezerrt wird. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Crime daheim. Mein Name ist Steffi Kraus, ich bin Redakteurin für Kriminalität und Justiz und die Host dieses Podcasts. Hier nehmen wir euch mit auf Spurensuche, erzählen euch neben spannenden Fällen auch immer die dazugehörigen Hintergründe und sprechen über unsere Recherchen. Ja, und heute sind wir wieder mit einem Short Crime am Start und versierte Crime daheim Hörer wissen, dass es hier im Gegensatz zu den regulären Folgen nicht vorrangig um Mord und Totschlag geht. Hier sprechen wir über skurrile, spannende Episoden aus dem Gerichtsalltag. Es geht also nicht um schwerwiegende Straftaten, sondern meistens um eher alltägliche Delikte, kleinere Vergehen, manchmal auch humorvolle Episoden oder einfach darum, etwas über die Justiz zu lernen. Wie aus dem Intro sicher schon hervorgegangen ist, heute beschäftigt uns ein Fall von Gewalt in einem öffentlichen Verkehrsmittel. Und damit ich das nicht mit mir selber besprechen muss, habe ich mir wieder kompetente Unterstützung ins Haus geholt. Heute wieder im Studio mein Kollege Max Hohlheimer, unser Experte für die Short Crimes und mein Kollege im Team Kriminalität und Justiz. Außerdem ist Julia Hammer heute da. Sie ist Redakteurin der Lokalredaktion Weiden und hat diesen Vorfall quasi hautnah recherchiert und von Sekunde 1 an begleitet, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
Hi.
Hey.
Schön, da zu sein.
Freut mich auch.
Wir wollen uns gar nicht lange mit Vorreden aufhalten. Wir starten direkt rein in die Recherche. Max, du hast den Fall im Nachgang nochmal aufgearbeitet. Sag uns doch gerne, mit was genau haben wir es hier zu tun? Was für einen Fall von Gewalt im Verkehrsmittel besprechen wir heute?
Ja, es geht zunächst um Gewalt in den Öffis, aber der Vorfall hat auch noch weitere Facetten. Wir haben ja auch schon gehört, dass die Situation gefilmt wurde, aber es blieb nicht nur bei dem Filmen, sondern eine Person hat das Video später auch noch auf Social Media veröffentlicht und dort in eine Gruppe geteilt. Die Menschen haben in dem Kommentarbereich dann recht schnell über die gesehene Videoszene geurteilt und manche haben auch rassistische Kommentare abgesetzt. Darüber wollen wir dann später noch sprechen. Am Ende hat sich aber dann herausgestellt, dass diese gezeigte Szene eben nur ein Ausschnitt ist und wohl nicht den gesamten Kontext der Situation hergibt, aber erstmal von Anfang an. Nachdem das Video viral ging, hat der Geschäftsführer des Busunternehmens unserer Kollegin bestätigt, dass sich dieser Vorfall so in dem Bus Anfang April zugetragen hat. Es gab nämlich auch ein paar Personen, die unter dem Video kommentiert haben, dass es sich um KI-generiertes Material handeln könnte. Dem war aber nicht so und weitere Informationen zu dem Vorfall lagen aber erstmal nicht vor. Und das ist dann auch der Punkt, da ist dann unsere Kollegin Julia Hammer in die Recherche eingestiegen. Und ihre Anfrage bei der Polizei hat eben ergeben, dass sich wohl noch mehr zugetragen haben muss.
Ja, ganz genau. Ich habe beim Polizeipräsidium Oberpfalz angefragt und da war dann ziemlich schnell klar, dass das Video bei weitem nicht die ganze Geschichte erzählt. Also es geht um zwei Personen. Das ist der 36-jährige Busfahrer, gebürtig aus Eritrea, wurde mir gesagt, und einen 19-jährigen, gebürtig aus dem Landkreis Neustadt-Waldnab. Und der Vorfall in dem Bus hat sich gegen 19.20 Uhr ereignet, aber eigentlich ist dieses ganze Szenario schon ungefähr eine halbe Stunde früher losgegangen, nämlich am Bahnhof in Weiden. Da sind die zwei Männer schon im Vorfeld aneinander geraten, es kam schon zu einem Streit. Die Wege haben sich dann wieder getrennt. Das Problem war, so hat mir das der Polizeisprecher gesagt, die konnten sich einfach nicht riechen. Genauer ist er darauf nicht eingegangen. Nachdem sich die Wege dann wieder getrennt haben, sind sie beim Busbahnhof nochmal aufeinander getroffen und da ist es dann erneut eskaliert, die Situation zwischen den zwei Männern.
Jetzt wurde ja dann da ein Video aufgenommen dazu und ist dann hochgeladen. Du hast dann auch in der Recherche dir auch die Kommentare ein bisschen angeschaut. Und da ging es ja um rassistische Kommentare auch, aber gegen den 19-Jährigen, dass man den sofort abschieben soll und also Kommentare in dieser Art. Was konnte dir denn da der Polizist sagen?
Also der Polizist hat von Anfang an gesagt, es ist kein fremdenfeindlicher Hintergrund oder kein rassistischer Hintergrund, hat es aber tatsächlich auf den Busfahrer bezogen. Da er aus Eritrea kommt, hat er gemeint, der Übergriff durch den 19-Jährigen sei kein fremdenfeindlicher Angriff auf den Busfahrer gewesen. Die Kommentare bei Social Media haben aber was anders gemeint, nämlich, dass der 19-Jährige, der in diesem Video ausschauen könnte, als ob er ausländische Wurzeln hätte, dem wurde vorgeworfen, er als ausländischstämmiger neigt zu Gewalt und greift deshalb einen Busfahrer in Weiden an.
Ja, es ist ja auch völlig absurd irgendwie und scheint mir so ein Phänomen zu sein, das eigentlich regelmäßiger auftritt, ist, dass manche Leute den Reflex haben, sofort, wenn irgendwo eine Tat stattfindet, erstmal nach der Nationalität des mutmaßlichen Täters zu fragen und dann gleich werden die Schreie groß nach Abschiebungen, nach auch rassistischen Merkmalen, die da bestimmten Tätern zugeschrieben werden. Und im Endeffekt ist die Geschichte ja eine ganz eine andere. Und es wird dann aber nie richtig gestellt, sondern diese Kommentare stehen dann im Netz. Und da bist ja dann du auch ein bisschen mit in die Recherche reingegangen und hast es ja auch ein bisschen richtig gestellt.
Genau, also wir haben das dann auch insofern richtig gestellt, dass wir dann eben auch die Informationen der Polizei aufgegriffen haben und das nochmal klargestellt haben, woher kommen die zwei Beteiligten, wer war wirklich beteiligt. Wir haben dann auch den Anfangsverdacht, den ganz viele Menschen bei Social Media hatten, der Busfahrer ist komplett unschuldig und der 19-Jährige ist völlig wahllos auf ihn losgegangen, richtig gestellt. Es laufen jetzt auch gegen beide Ermittlungen, unter anderem wegen Beleidigung und Körperverletzung, das darf man auch nicht vergessen und die Polizei hat mehrfach betont, es hat nichts mit irgendwelchen Herkünften zu tun oder Fremdenfeindlichkeit, sondern das sind einfach zwei Menschen aneinander geraten, die mochten sich einfach nicht, hatten vielleicht Unstimmigkeiten und das war dann das Ergebnis, dass es zu diesem Übergriff im Bus gekommen ist.
Was ich an der Situation so schwierig finde, ist, dass die Leute dieses Video sehen und dann haben sie sofort eine Meinung dazu, also sie sehen diesen Vorfall und ich glaube, der erste Impuls, das ist einfach nur menschlich, dass man sich dann eine Meinung dazu bildet. Aber dann wird es sofort auch in die Welt rausposaunt und ich habe immer so ein bisschen Bedenken. Unsere Aufgabe ist irgendwie immer mehr, diesen Vorfällen so ein bisschen hinterherzuräumen und quasi wir sehen das, wir sehen die Reaction drauf und dann kommt unsere Aufgabe, dass wir das einordnen, das Ganze. Und da stellt sich mir schon die Frage, wie viele Leute erreicht dieses nachträgliche Einordnen denn noch? Weil oft ist es ja wirklich so, du siehst es, du rotzt irgendwas drunter und dann ist die Frage, schaust du dir dann an, was danach noch dazu kam oder verfolgst du das noch weiter oder steht es dann für sich und du bist dann schon, wenn die Einordnung im Nachgang kommt, was ja auch einiges an Arbeit ist, du musst nachfragen, du musst dir von öffentlichen Stellen irgendwelche Bestätigungen holen, erreicht es diese Leute überhaupt noch, die da in diesen Kommentarspalten sind oder sind die schon beim nächsten Video und geben da schon wieder ihren Senf dazu?
Ich glaube fast Letzteres, dass vielen das dann auch tatsächlich vermutlich auch egal ist, also zumindest manchen, die einfach nur ihre Ideologie loswerden wollen und sich halt so durch Alltagssituationen, so blöd es jetzt klingt, sich ihre Ideologie bestätigen und dann einfach wieder zum nächsten Vorfall weiter scrollen. Und da sehe ich auch Social Media ein bisschen so ein Fluch und Segen zugleich, weil zum einen haben auch, sag ich mal, eine breitere Masse einen Zugang zu Informationen, aber auch Möglichkeit, Informationen zu verbreiten. Das ist ja erstmal was Gutes. Gleichzeitig aber ist es aber auch so ein, ja, es geht so in die Richtung Sensationsgeilheit. Da werden dann Dinge veröffentlicht, die niemals veröffentlicht werden sollten, weil sie ja auch irgendwo so die Privatsphäre von manchen Personen verletzen. Und gleichzeitig besteht auch so eine Gefahr, dass so eine verzerrte Wahrnehmung auch mit Angst entsteht, weil früher hat man ja zum Beispiel einen Vorfall mit einem Messer oder einer anderen Waffe gehabt, zum Beispiel in Hamburg, den hätte man im süddeutschen Raum nicht mitbekommen, weil darüber nicht berichtet worden wäre. Das müsste schon zum Beispiel eine größere Schießerei unter Zuhältern, so klischeemäßig gesprochen, sein, dass man davon was im süddeutschen Raum mitbekommen hätte. Und so wird halt ein Bild gezeichnet, dass alles immer schlimmer wird. Aber ist halt die Frage, wird es das tatsächlich, weil häufig ist es halt nur eine andere Wahrnehmung durch die ständige Verfügbarkeit von Informationen, die es halt zuvor vor dem Internet nicht gab. Und das ist zum einen Fluch und aber auch Segen halt. Also kann man beide Richtungen sehen.
Voll. Also das ist ja auch diese Schnelllebigkeit der Medien heute, Instagram, TikTok, du wischst einfach von Slide zu Slide, von Video zu Video und es ist halt wie jetzt in dem Fall auch, das ist so sinnbildlich dafür, deswegen besprechen wir den Fall ja auch, dass das einfach keine Kontextualisierung hat und du siehst das und denkst dir, krass, dass sowas in Weiden passiert, krass, jetzt ist schon wieder irgendwie eine Schlägerei, eine Auseinandersetzung, dies, das, aber was da eigentlich davor war, danach war, wer mit wem und überhaupt, das interessiert im Endeffekt ja dann wirklich keinen und man ist immer so mit diesem Nachlaufen beschäftigt. Also das finde ich auch aus unserer Warte irgendwie schwierig, dass wir dann quasi versuchen, das noch einzuordnen und dann eben immer die Frage ist, wie viel erreicht man? Natürlich, ich will nicht unseren Job in Frage stellen. Also wir müssen das machen und das ist auch wichtig und ich glaube, es erreicht auch noch Leute. Aber die Frage ist halt, ob es die Leute erreicht, die eh schon da in diesen Kommentarspalten unterwegs sind.
Und ich glaube, die Frage ist dann auch, wenn es die Leute erreicht, also ich habe das dann auch beobachtet und diese Nachfolgeartikel wurden dann tatsächlich auch in Gruppen bei Facebook geteilt und es wurde dann auch gelesen von Leuten. Allerdings wurde dann bezweifelt, ob der Busfahrer wirklich was damit zu tun hat, weil es halt nicht in dieses Klischeebild reinpasst hat. Also ist eine Diskussion losgegangen, war das der Busfahrer wirklich? Warum sollte der Busfahrer was damit zu tun haben? Und also das heißt, du hast diese erste These, dieser 19-Jährige ist schuld, keiner weiß, was davor passiert ist, dann klärst du das auf, das passt dann aber nicht mehr in das vorgefertigte Bild. Also suchst du Gründe, warum der Busfahrer nicht schuldig ist. Also wir wissen halt, inwiefern irgendjemand schuldig ist, das sind alles laufende Ermittlungen. Aber selbst wenn man es dann, wie du gesagt hast, hinterherläuft, heißt es nicht, dass man dann auch überzeugt mit dem, was man recherchiert hat.
Und zu diesem allerersten Konfliktbus, dass wir das auch nochmal richtig stellen, wissen wir quasi nichts. Also was jetzt genau zwischen den beiden war, da gibt es keine offizielle Info.
Genau, also ich habe da mehrfach nachgefragt, aber der Sprecher des Polizeipräsidiums hat betont, das waren einfach zwei Menschen, die konnten sich nicht riechen. Die sind wegen irgendeinem Thema aneinander geraten, es ist ein Streit eskaliert und dummerweise sind sie dann kurze Zeit später nochmal aufeinander getroffen und dann ist es handgreiflich und körperlich worden.
Okay,
Jetzt hast du ja in der Recherche auch noch andere Punkte beleuchtet und wir haben ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass Filmen ja grundsätzlich schon erlaubt ist, aber es gibt manche Punkte, die man beachten muss. Was hast du da herausgefunden?
Genau, also ich habe mich bei meiner Recherche hauptsächlich darauf konzentriert, wann man Gewalttaten oder Straftaten filmen darf und wie das mit der Veröffentlichung ist, weil ich mich doch gewundert habe, man sieht ja auch das Gesicht des 19-Jährigen, du hast die Passanten in dem Bus, die man erkennen könnte, den Busfahrer sieht man zwar nicht, aber es hat mich doch gewundert, dass sowas ja hundertfach, teilweise tausendfach verbreitet werden kann, ohne dass man da sich vielleicht Gedanken macht, ob man da jemanden pixeln müsste. Also mein Gedanke war auch, wir sind ja auch öfter bei Gerichtsverhandlungen, wir müssen den Angeklagten pixeln, weil der natürlich noch nicht verurteilt ist. Und dann war ich doch verwundert, dass man da jemanden mit seinem Gesicht zeigen darf und habe deshalb nachgefragt und habe als Antwort bekommen von Polizeipräsidium Oberpfalz wieder, dass das immer oder häufig eine Einzelfallentscheidung ist. Also maßgeblich geht es darum, zu welchem Zweck Fotoaufnahmen oder auch Videoaufnahmen dienen, ob es zur Beweissicherung ist oder zum Beispiel später, wie auch in dem Fall, zur Veröffentlichung im Internet gedacht ist. Im Kern geht es immer darum, dass es eine Abwägung ist zwischen dem Interesse an der Aufklärung einer Straftat, beispielsweise wenn man es jetzt als Beweissicherung filmt, und dem Schutz der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen, die da abgebildet werden in dem Video oder eventuell auch bei Fotos. Also grundsätzlich kann man sich das eigentlich so ganz leicht erklären. Die Datenschutzgrundverordnung sieht vor, dass die Verbreitung personenbezogener Daten, unter anderem auch das Bild einer Person, zulässig ist, wenn die Wahrung bestimmter Interessen, unter anderem eben die Aufklärung einer Straftat, überwiegt und die Rechte der im Video gezeigten Personen hingegen weniger schwer wiegen. Also das heißt, du siehst eine schwere Straftat oder du siehst, wie jemand mit einem Messer verletzt wird oder wie in dem Fall zusammengeschlagen wird. Normalerweise dürfte das nicht gezeigt werden, aber in dem Fall ist einfach das Interesse, dass diese Straftat aufgedeckt wird, viel größer als die Rechte der Personen, die da auf dem Video zu sehen sind. In dem Fall geht es dann um den Angreifer. Dennoch, wie schon gesagt, bleibt die Bewertung immer ein Einzelfall, eine Einzelfallentscheidung, weil auch das Recht auf Schutz personenbezogener Daten, auch das Recht am eigenen Bild eben schwer wiegt. Das ist in Artikel 1 der Datenschutzgrundverordnung verankert. Und deshalb gibt es auch erhebliche Einschränkungen, wann nicht gefilmt werden darf. Zum Beispiel, wenn die Grenzen des Persönlichkeitsschutzes überschritten werden. Also das bedeutet, wenn ich jetzt bei mir zu Hause bin, dürfte ich nicht ohne meines Wissens gefilmt werden, weil das ist mein höchstpersönlicher Lebensbereich. Und da braucht es meine Einverständniserklärung. Auch bei Tonaufnahmen ist es so, ich darf jetzt nicht einfach abgehört werden und das darf dann verwendet werden, wenn ich in meinem ganz persönlichen Lebensbereich bin. Da kann man sich dann sogar strafbar machen. Und was auch strafbar wäre, wenn durch Videoaufnahmen zum Beispiel die Hilflosigkeit eines Opfers zur Schau gestellt wird. Also das heißt, ich halte jetzt drauf, während jemand zusammengeschlagen wird, weil ich das lustig finde oder weil ich das später dann online verbreiten will, aber eben nicht, um aufzuklären, dass hier eine Straftat passiert ist, sondern um das zur Schau zu stellen. Tatsächlich sind da die Strafen auch gar nicht so gering, wenn man jetzt den höchstpersönlichen Lebensraum verletzt oder auch das Recht am eigenen Bild, gegen das Recht am eigenen Bild verstößt. Drohen nach Paragraph 1 der Paragraphen ist das Paragraph 201a Strafgesetzbuch, Geldstrafen oder auch Freiheitsstrafen von bis zu 2 Jahren für unbefugte Aufnahmen und bis zu 1 Jahr Freiheitsstrafe für die unbefugte Veröffentlichung. Also das bedeutet, das hat mir auch ein Sprecher des Polizeipräsidiums gesagt, es ist auch immer ein Unterschied, ob ich Aufnahmen anfertige, die können legal sein und dann veröffentliche ich das online, dann kann ich schon in den Bereich kommen, wo es eben unzulässig ist und wo ich mich auch strafbar mache. Also diese Veröffentlichung und das Anfertigen von Videoaufnahmen, das muss immer getrennt betrachtet werden. Ich kann es aber immer zur Polizei bringen als Beweisstück, damit gibt es kein Problem, weil es dann eben nicht der breiten Öffentlichkeit zugänglich ist, sondern die Polizei kann das dann als Beweismittel nehmen und da hat man in der Regel keine rechtlichen Probleme.
Vielleicht nochmal konkret auf den Fall in Weiden. Ich finde es schon geistesgegenwärtig, dass da jemand sagt, okay, diesen Vorfall filme ich jetzt, diese Sekunde auch irgendwie nutzt. Ich meine, so lang, glaube ich, ging das Geschehen ja gar nicht hin und her und das hat sich, glaube ich, auch nicht so lange angekündigt, sondern es war ja relativ spontan, sage ich mal, und dann musst du ja auch relativ schnell dieses Filmen zustande bringen. Das finde ich eigentlich richtig gut, dass da jemand mitgedacht hat. Das Problem, wie du gerade auch schon angedeutet hast, ist halt dann dieser Nachgang, wo man sagt, okay, dieses Video zu haben, diese Tat zu filmen, ist eigentlich eine gute Sache. Das der Polizei zu übergeben, ist eine gute Sache. Das auf Social Media hochzuladen und zu sagen, hey Leute, schaut mal, was heute wieder los war, ist halt dann der Fehler, der da passiert. Und da ist halt dann wirklich die Frage, mit welcher Intention stellt man das online?
Vor allem muss man auch noch sagen, vielleicht für alle, die das Video nicht gesehen haben, es wurde dann auch noch Musik hinterlegt, was es irgendwie noch absurder macht. Also das heißt, meiner Meinung nach, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, wieso hinterlegt man da Musik? Hat jetzt weniger einen Sinn von Dokumentation, sondern vielleicht dann tatsächlich trotzdem von Sensationsgier oder ja, einfach der Spaß dran, sowas zu verdeutlichen.
Ja, voll. Man hat da im Hintergrund diese Schreie gehört auch. Der hat ihn ja mehrfach aufgefordert, aus dem Bus rauszukommen. Dann wird da eine Scheibe eingeschlagen und währenddessen läuft so Musik. Das war schon absolut absurd, das dann als Dokumentation, reine Dokumentation zu rechtfertigen. Also fand ich auch sehr merkwürdig beim Anschauen in der Recherche.
Und was man vielleicht noch sagen könnte, ist, weil du gerade gesagt hast, Steffi, dass das schon geistesgegenwärtig war, das zu filmen und das zu dokumentieren, was ja an sich wirklich sinnvoll ist. Allerdings hat mir die Polizei auch gesagt, und das fand ich auch ganz interessant, dass man sich natürlich auch immer selber in Gefahr bringt, wenn man filmt. Das hatte ich so, ich habe es auch so gesehen, gut an sich, dass es gefilmt wird. Du hast den Täter, du kannst es nachvollziehen. In dem Fall jetzt natürlich nicht das komplette Geschehen. Aber die Polizei hat dann schon auch deutlich gemacht, es ist für sie auch hilfreich, wenn es Videoaufnahmen gibt. Allerdings muss man sich immer klar sein, der Täter, der gerade gewalttätig ist, könnte auf dich aufmerksam werden, während du filmst. Es liegt natürlich nicht in seinem Interesse, dass er auf Videoaufnahmen mit seinem Gesicht zu sehen ist. Und im schlimmsten Fall könnte es auch sein, dass sich dann die Gewalt gegen die filmenden Zeugen richtet. Also an sich ist es sinnvoll, aber man muss immer wissen, man bringt sich damit auch selber vielleicht in den Blickpunkt des Täters und damit vielleicht auch selber in Gefahr.
Also da muss ja noch nicht mal eine krasse Situation entstehen, sondern aus unserem Berufsalltag, das ist glaube ich auch schon jedem von uns mal passiert, dass man irgendwo draufhält und dann sofort die Frage kommt, warum fotografieren Sie jetzt, warum filmen Sie jetzt, haben Sie da überhaupt das Recht dazu und ich fühle mich irgendwie in meiner Privatsphäre jetzt verletzt oder wie auch immer. Also ich glaube, da muss noch nicht mal eine Grundaggression herrschen, sondern da tun sich schon Fragen auf und ich glaube, wenn dann gerade die Gewalt am Eskalieren ist, ist das nur noch so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also ja, Da, glaube ich, muss man echt aufpassen mit sowas.
Nee, da ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Am besten wahrscheinlich auch von einer gewissen Distanz, hat auch die Person gemacht. Und man hat auch gemerkt an dem Video, dass sie vermutlich nervös war, weil es sehr verwackelt war und immer mal wieder in den Boden gefilmt war und dann wieder hochgehoben war, die Perspektive. Wir hatten jetzt auch in den letzten Wochen ein paar skurrile Fälle tatsächlich. Da ging es auch um Personen, die gefilmt haben, obwohl sie eigentlich hätten nicht filmen dürfen. Eine Polizeimeldung, die da reinkam, war erst Ende April. Da ging es um einen Verstoß gegen das Kunsturheberrecht-Gesetz. Da hat nämlich ein Friseur aus Amberg einem 13-Jährigen die Haare geschnitten und das einfach als Livestream veröffentlicht. Und der 13-Jährige wurde dann im Chat darauf aufmerksam gemacht, dass er gerade gefilmt wird und auch vor allem halt nicht nur gefilmt wird, sondern halt auch livestreamt wird. Und der war natürlich damit nicht einverstanden und der wusste auch nichts davon. Deswegen bekommt der Friseur jetzt auch eine Anzeige. Und der andere Aspekt, den du ja auch angesprochen hast, Julia, war so diese Hilflosigkeit, die da auch teilweise dargestellt werden kann. Da gab es einen Fall im Vilstal am Fünf-Flüsse-Radweg nach Nakirwa im vergangenen Jahr. Da wurden mehrere Personen brutal zusammengeschlagen. Also es geht um eine gefährliche Körperverletzung. Und gleichzeitig sollen da wohl auch Videoaufnahmen angefertigt worden sein. Die wurden, glaube ich, nicht hochgeladen, aber eben gespeichert. Und da soll eben, so der Vorwurf der aus der Anklage, weil der Fall wird aktuell noch am Landgericht in Amberg verhandelt, soll eben diese Hilflosigkeit dargestellt worden sein und damit eben auch der höchstpersönliche Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt worden sein. Und es ist genau eben dieser Punkt, der jetzt dann auch in einer Anklage steht.
Und dazu vielleicht noch ganz kurz, was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf. Du hast da diese, wie jetzt in dem Fall, den du gerade geschildert hast, dieses Opfer, das wird zusammengeschlagen, das ist schlimm genug. Und sagen wir mal, das Video wird dann online gestellt, es schauen sich tausende Leute an, das Opfer sieht das Video ja auch wieder. Das heißt, du hast dann ja wieder die Situation, die psychische Belastung, vielleicht eine Redramatisierung von dem Opfer. Er sieht sich da immer wieder selber. Und auch das ist ein großes Problem, wenn sowas einfach online gestellt wird, dass die, ja, die Betroffenen sich da wieder sehen und eben psychische Wunden wieder aufgerissen werden. Und das teilweise immer und immer wieder. Und auch wenn sie darauf angesprochen werden.
Ja, definitiv. Und da geht es ja auch um teilweise schwere Straftaten. Ich glaube, das kennt ja jeder von uns irgendwie, wenn man im Alltag gefilmt wird, dass das schon mal als lästig empfunden wird. Ich will gar nicht wissen, in wie vielen Facebook-Videos von irgendwelchen Reiseboomern ich bin, die halt einfach draufhalten. Und ich war jetzt am Wochenende erst in Dresden und wurde da an den Hotspots eigentlich immer permanent abgefilmt. Und ich wette, dass ich da auch auf irgendwelchen Aufnahmen in Facebook irgendwo gelandet bin. Da ist man ja schon ein bisschen genervt davon. Ich glaube, gerade in Deutschland, was Datenschutz betrifft, da hat man da eine andere Mentalität als jetzt in anderen Ländern, glaube ich. Gerade auch auf Urlaubstrips. Aber wenn es ja noch um Straftaten geht, so wie du es auch richtig geschildert hast, dann ist es ja wirklich viel, viel schlimmer nochmal und muss ja wirklich retraumatisierend sein, wenn man dann wieder in diese Situation hineingeworfen wird und da auch ja keine Kontrolle drüber hat, ob man das jetzt sieht oder nicht.
Jetzt haben wir schon angesprochen, dass das Medium Video auch kritisch zu beleuchten ist und vor allem auch für die Person, die diese Videos dann macht, nicht immer ungefährlich sein kann. Julia, hast du vielleicht von der Polizei auch noch einen Tipp bekommen, wenn man dann doch in dieser Situation ist, dass man mal so eine Tat beobachtet? Was ist denn hilfreich jetzt abseits davon, dass man sich in die Gefahr bringt, ein Video anzufertigen, Fotos zu machen? Wie kann ich denn trotzdem als Zeuge hilfreich sein in so einer Situation?
Die Polizei hat da ganz klare Vorstellungen oder rät ganz bestimmte Punkte, die man abarbeiten sollte. Und zwar sollte man immer zuerst, wenn man das beobachtet und wenn man die Möglichkeit hat, immer zuerst die Polizei rufen, die Nummer ist 110, damit dem Opfer oder der betroffenen Person eben möglichst schnell, sicher und professionell geholfen werden kann. Und dann wäre es auch sinnvoll, sagen wir mal, wir filmen jetzt nicht oder die Betroffenen filmen jetzt nicht, dass sie sich Tätermerkmale merken. Das bedeutet, hat der Gewalttäter zum Beispiel oder der Angreifer in dem Fall, hat er eine Brille, wie sind die Haare, welche Klamotten trägt er, kann ich ungefähr die Körpergröße einschätzen, wie viel wiegt er, hat er vielleicht auffällige Tattoos. Das wäre hilfreich für spätere Zeugenaussagen. Und was wichtig wäre, ist dem Opfer, wenn es möglich ist und wenn man sich selber nicht gefährdet, auch zu helfen. Das ist immer schwierig als einer alleine. Und deshalb rät die Polizei auch, dass man nach Möglichkeit andere Menschen ansprechen sollte, die umstehend sind, die das vielleicht auch beobachten. Und sie bitten, ob sie vielleicht zusammen mit einem in die Situation gehen könnten, damit man nicht alleine ist, weil man als Gruppe natürlich eine größere Möglichkeit hat, gegen einen Angreifer zum Beispiel etwas auszurichten als alleine.
Da sprichst du ja jetzt auch das viel besprochene Thema Zivilcourage an. Wie ist es denn eigentlich in dem Fall gewesen? Wie haben da die Leute reagiert, außer dass sie jetzt dieses, also offensichtlich dieses Video ja angefertigt wurde? Wie reagieren denn die Umsitzenden auf diese Situation?
Ich habe ja auch nur das Video ein bisschen angeschaut und ausgewertet. Die haben recht passiv eigentlich reagiert. Also es kam zu keiner großen Reaktion. Also haben halt, glaube ich, zwischendrin haben welche gerufen, hör auf oder so. Und eine Person hat dann letztlich den 19-Jährigen dann auch im Bus rausgezerrt. Und das war eben auch ein, sag ich mal, ein Kritikpunkt im Kommentarbereich unter dem Video, dass viele halt dazu aufgerufen haben oder das ein bisschen einfach kritisiert haben, dass es an Zivilcourage gemangelt hat. Ist natürlich immer als Außenstehender leicht zu sagen, mach doch mal was, wenn man dann wirklich da in so einer Situation ist, eine Gefahrensituation, man steht unter Adrenalin oder unter Schock teilweise. Also da gibt es ja verschiedene natürliche Verhaltensmuster. Es ist einfach eine komplett andere Situation, wie wenn jemand einfach einen Kommentar drunter schreibt. Aber unsere Kollegin Paulina Schmidt hat auch mit der Polizei und auch mit einer Opferberatung gesprochen. Und da ging es eben auch um den Punkt Zivilcourage. Da hat jetzt Julia schon ja eigentlich das meiste dazu gesagt, die wichtigsten Dinge. Das eine war ja zum Beispiel dieser sogenannte Bystander-Effekt, also der Zuschauereffekt. Also das heißt, je größer eine Gruppe ist, desto weniger fühlen sich Leute verantwortlich einzugreifen, weil es könnte ja auch jemand anderes eingreifen. Deswegen braucht es da immer wirklich diese eine Person, die den Mut hat, einzuspringen und auch mit der Organisation anzufangen. Das heißt, eine Person ruft die Polizei, da ist es ja eben wichtig, wie gesagt, die W-Fragen zu beantworten. Eine andere Person sollte eben auch mehr Menschen ansprechen, wie auch Julia schon geschildert hat. Und das Wichtigste ist eben auch, sich sofort diese Details zu merken, also ein Gedächtnisprotokoll auch auszufüllen. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn man als Zeuge irgendwo mal aussagen möchte. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, also dass man dann auch als Zeuge aussagt. Hilft es immer, sich ein Gedächtnisprotokoll gleich anzufertigen, was passiert ist, in so einem protokollartigen Mitschrift quasi, weil häufig sind Gerichtsverhandlungen dann auch in solchen Fällen erst 2 Jahre später und dann, man ist ja kurz danach bei der Polizei zur Aussage vorgeladen und dann weiß man eigentlich bei der Gerichtsverhandlung nichts mehr. Also so ist es. Meistens sind die Zeugen, wenn man als Gerichtsreporter vor Ort ist, sagen dann so, ach, das ist schon so lange her, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und vor allem ganz wichtig dann jetzt noch, wenn man in dieser Situation ist, dass man sich auch um das Opfer kümmert, das hat ja auch die Polizei gesagt. Und wenn man selbst betroffene Person ist, dann auch gezielt zum Beispiel Leute versuchen anzusprechen. Und zwar auch mit, wenn jetzt zum Beispiel eine Person eine rote Jacke anhat, als eine Zeugin, dann sagt man, hey, Sie mit der roten Jacke, können Sie bitte die Polizei rufen? Und ein ganz wichtiger Aspekt ist, auch wenn man den Täter kennt, soll man den Täter immer siezen, weil dadurch wird so eine Distanz auch nach außen hin wahrgenommen, sodass man die Person nicht kennt. Also auch wenn zum Beispiel jetzt ein, so blöd es klingt, es ein Bekannter ist, der eine Person stalkt, dann nicht die Person mit du ansprechen, sondern auch mit sie, dass man sieht so, hey, die Person belästigt mich gerade. Und das ist natürlich jetzt auch, soll jetzt nicht so darstellen, dass die Person, die betroffen ist, da die Verantwortung hat, die Situation richtig zu machen. Das sind ja nur Tipps. Was die einzige Version, wie es nicht dazu kommen würde, ist, dass ein Mann nicht zum Täter wird. Also das wäre ja so die Ausgangslage.
Jetzt haben wir über die Zivilcourage geredet. War jemand von euch schon mal in einer Situation, wo er sich im Nachgang gedacht hat, Mensch, hätte ich doch anders reagiert, hätte ich mich dann noch mehr eingebracht oder überhaupt reagiert? Weil ich finde, das Ding mit der Zivilcourage ist immer dieses, naja, im Nachgang ist jeder ganz schlau und sagt es. Das ist einfach unheimlich schwer, weil diese Sachen oft so schnell gehen, dass man gar nicht die Möglichkeit hat. Wart ihr schon mal in so einer Situation? Habt ihr sowas schon mal erlebt oder bisher Gott sei Dank noch nicht?
Also solche Situationen habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Ich bin bloß ein paar Mal zu Autounfällen dazugekommen. Also das heißt, das war jetzt dann wahrscheinlich leichter, da anzuhalten und zu fragen, ob man helfen kann, als jemand, der gerade vielleicht eine Gewaltsituation gegenübersteht. Aber in sowas war ich noch nie verwickelt.
Das ist ja schon, dürfte so, naja, vermutlich schon so 10 Jahre her sein, schätze ich mal. Da wurde ein Bekannter von mir, also wir waren quasi feiern und waren dann auf einem Parkplatz gerade, und da wurde ein Bekannter von mir attackiert. Also die ganze Gruppe wurde von einer Person aggressiv angesprochen, und ich war dann auch in dem Fall als Zeuge vor Gericht. Deswegen habe ich auch das mit dem Gedächtnisprotokoll gesagt, weil genau das habe ich in dem Moment gemacht, hat mir auch geholfen. Ich musste aber gar nicht mehr aussagen, weil der Fall sehr eindeutig war. Und da wäre ich gerne früher mit dazwischen gegangen, weil ich habe nämlich dann nur noch im Augenwinkel gesehen, dass die Person eben zum Schlag ausgeholt hat und mein Bekannter wurde dann der Kiefer gebrochen. Also ziemlich üble Sache gewesen. Die Frage ist, kann man in so einer Situation überhaupt dann noch dazwischen gehen oder nicht? Aber ich wurde ja zuerst zum Beispiel von dieser einen Person aggressiv bedrängt und dann ist er zu den anderen gegangen und da stand ich ein bisschen erst, hab das quasi mit geschehen lassen. Man hätte gleich vielleicht auf den mit einwirken können, mit, sag ich mal, diplomatischeren Gesprächen das zu versuchen. Aber ja, ich glaube, in manchen Situationen, da kann man einfach nichts machen, wenn man an falsche Personen gerät, so blöd das klingt. Da ist die Verantwortung nicht bei den Betroffenen, sondern nur bei dem Täter. Also wenn der Täter das nicht macht, dann passiert es nicht so. Also,
voll, ich verstehe voll, was du meinst. Es ist halt wirklich auch, wie wir jetzt auch schon mehrfach gesagt haben, wichtig, dass man auf seine eigene Sicherheit achtet, aber dass man trotzdem mit offenen Augen dabei ist und vor allem einfach auch Hilfe holt und sich dann vielleicht auch im Kollektiv zusammenschließt und davor geht. Aber manchmal ist das wirklich wie der Ochs am Berg irgendwie. Man steht davor und weiß in der Sekunde auch nicht, was man tun soll. Ich finde, da findet auch immer so ein Kopfkino statt, dass man sich denkt, scheiße, ist das jetzt so eine Situation, von der wir schon 100 Mal geredet haben, muss ich da jetzt eingreifen oder nicht? Und dann greifen irgendwie total viele Mechanismen und man verpasst vielleicht sogar diesen einen Moment. Wichtig einfach, dass man sich da, wie gesagt, aktiv zeigt und einfach versucht, Hilfe zu holen.
Genau, und vor allem halt auch die Dinge macht, bei denen man sich wohlfühlt. Es gibt ja viele verschiedene Dinge, wie wir schon erläutert haben, was man machen kann. Wenn es der Anruf bei der Polizei ist, dann ist es der Anruf bei der Polizei. Wenn es das Gespräch mit der betroffenen Person ist, dann das Gespräch mit der betroffenen Person. Das ist aber am wichtigsten eigentlich, sofort mit der betroffenen Person zu sprechen, weil die sollte sich nicht alleine gelassen fühlen in so einer Situation.
Damit gehen wir also mit einem Learning aus dieser Folge raus. Genauso sollte es ja bei den Short Crimes im besten Fall laufen. Vielen Dank an euch beide, dass ihr heute da wart und diesen Fall mit mir gemeinsam besprochen habt. Wenn ihr Lust habt, noch mehr Infos zu bekommen, dann folgt uns doch auf den Social-Media-Kanälen, vor allem auf Instagram. Da findet ihr uns unter crimedaheim-podcast. Wenn ihr Lust habt, unsere Texte zu dieser Folge zu lesen, dann findet ihr das und auch diesen Podcast auf www.onetz.de. Und wenn ihr Lust habt, mit uns direkt in Kontakt zu treten, wenn ihr uns zum Beispiel einen Fallvorschlag schicken wollt oder einfach Kritik oder Lob äußern wollt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail. Und zwar an crimedaheim, alles klein und zusammen, @oberpfalzmedien, alles klein und zusammen.de. Wir hören uns dann in 3 Wochen wieder. Da gibt es dann eine lange Folge, eine Extended-Version. Da freuen wir uns drauf und uns bleibt nichts anderes zu sagen als bis dahin.